Zunächst herrschten Götter über Ägypten, dann Halbgötter. Horus, Ares, Anubis, Herakles, Apollo, Ammon, Tithoes, Sosus, Zeus. In der Nachfolge der Geister der Toten, der Halbgötter, zählte das erste Königshaus 8 Könige. Der erste von ihnen, Menes von Thies, regierte 62 Jahre. Er wurde von einem Nilpferd davongetragen und kam um. Atotis, sein Sohn, war 27 Jahre auf dem Thron. Er baute sich einen Königspalast in Memphis. So berichtet Manetho über den Beginn der altägyptischen Geschichte. Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Auf die Ohren. Wir begrüßen Sie heute zur ersten Folge im Jahr 2022, das nun schon im Februar angekommen ist. Wir wünschen trotzdem noch ein frohes neues Jahr. Wir, das sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung.
Und Arnold Schlüter, stellvertretender Direktor.
Heute dürfen wir auch einen Gast bei uns begrüßen, und zwar
Nora Kuch,
die für ein Jahr als Volontärin hier bei uns am Haus ist.
Hallo Nora, freut uns, dass du bei uns gelandet bist. Es freut uns, dass wir jemanden Neuen im Team haben, ein bisschen Input von außen bekommen. Ganz herzliches Willkommen. Magst du es vielleicht gleich selbst übernehmen, dich ein wenig vorzustellen?
Ja, das mache ich gerne. Von mir auch ein herzliches Hallo und vielen Dank für die freundliche Aufnahme in eurem Team. Ja, was gibt's nun zu mir zu sagen? Vielleicht einfach ganz kurz und knapp. Ich würde mich selbst als gut gelaunt und auch begeisterungsfähig beschreiben. Ich mache gern Yoga, von entspannt bis sportlich, Hauptsache abwechslungsreich. Und wenn's die Zeit erlaubt, dann schmücke ich gerne auch Krimis oder höre eben auch gerne Podcasts.
Damit bist du bei uns schon perfekt angekommen, genau. Wir haben ja auch das restliche Team hier bereits vorgestellt und bei fast allen war es der Wunsch, Ägyptologie zu studieren, der sich schon sehr früh herausgestellt hat. Ich bin irgendwie, habe ich immer das Gefühl, so die große Ausnahme, ich bin da mir zufällig reingerutscht. Wie war das denn bei dir, Nora? Kindheitstraum oder Zufallstreffer?
Ja, ich glaube, ich muss mich da einreihen. Für mich war das auch schon immer ein Kindheitstraum. Meine früheste Erinnerung an eine Auseinandersetzung mit Ägypten oder mit dem alten Ägypten war so ein Was-ist-was-Buch über Mumien, das wir schon in der Grundschule hatten.
Oh ja, das kenne ich auch.
Das hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal in der Hand gehabt. Ja, und seitdem hat mich die Faszination eigentlich nicht mehr losgelassen. Und dann war mir eben auch schon recht früh klar, dass ich Ägyptologie studieren möchte.
Wie bist du denn dann zum Studium gekommen? War dir ganz klar, wo du studieren möchtest? Hattest du speziell Studienortwunsch? Wie lief das Studium ab?
Ja, ich war mir da noch nicht so ganz sicher. Ich habe mich dann schließlich für ein Studium an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg entschieden. Und dort habe ich dann eben Ägyptologie im Hauptfach begonnen und klassische Archäologie und Urnenfrühgeschichte als Nebenfächer.
Gleiche Fächerkombination wie bei mir.
Tja, angefangen habe ich damit auch. Ich habe nur zwischendurch dann irgendwie hin und her geschoben. Deine Magisterarbeit hast du zu dem Thema Nilpferd, Gottheit und Genius gemacht. Was hast du denn da getan?
Ja, ich habe abgeschlossen 2014 und habe eine eher ikonografische Vergleichsarbeit geschrieben. Zum einen eben die ägyptische Gottheit Taweret. Und diesem sogenannten minoischen Genius, der auch eine Mischgestalt ist und die dann auf Kreta zu Hause ist. Und hierbei haben mich eben besonders die Kulturkontakte und der Austausch von Ideen und Motiven zwischen Ägypten und Kreta fasziniert.
Das ist ein ganz spannendes Thema. Also gerade diese Wanderung von altägyptischen Göttern ins Ausland oder auch von ausländischen Göttern nach Ägypten, das hat man ja wirklich ganz, ganz oft. Also dass das bei Taweret auch der Fall ist, war mir in der Tat jetzt unbekannt und schon habe ich wieder gleich was Neues dazugelernt.
Du bist aber nicht nur Schreibtisch-Ägyptologe, sondern hast auch praktisch in Ägypten selbst gearbeitet. Was waren da so deine Schwerpunkte? Was hast du gemacht?
Genau, während dem Studium war es mir eben auch immer sehr wichtig, praktische Erfahrung zu sammeln. Und ich hatte eben das Glück, auf vielen verschiedenen Ausgrabungen dabei sein zu können, unter anderem in Deutschland. Wir haben da eine römische Villa ausgegraben oder in Griechenland habe ich in Tiryns gearbeitet, eine minoische Palastanlage. Da haben wir uns ein bisschen die Unterstadt näher angeschaut, also Wohnhausanlagen. Und dann natürlich schließlich Ägypten, da habe ich dann in Theben viel mitgegraben. Und das war einfach für mich immer sehr, sehr viel, sehr spannend, Land und Leute kennenzulernen und dabei eben alten Kulturen auf der Spur zu sein. Das war für mich immer eine ganz großartige Kombination.
Genau, und dann hast du ja auch schon promoviert. Das hat ja auch einen praktischen Bezug. Da hast du über Material gearbeitet, das auch aus einer Grabung stammt, also direkt vor Ort gearbeitet. Was war das genau?
Also seit 2015 habe ich dann in Wien gearbeitet und war dort am Institut für Ägyptologie angestellt in einem Projekt, das sich mit der ägyptischen Frühzeit beschäftigt und konkret mit dem Fundort Helwan. Meine Aufgabe war es da, das Umzeichnen der Fundstücke, also die Grabung an sich war schon beendet und es ging jetzt darum, die Sachen zu publizieren. Dazu habe ich eben die Fundstücke in Illustrator umgezeichnet und die Stücke für die Publikation vorbereitet. Die ersten Bände sind dazu eben in der Reihe Studien zur Archäologie und Geschichte Ägyptens, kurz Saga, erschienen, zum Beispiel Band 24 oder 26. Werbung.
Genau. Also das ist schon ganz spannend. Woran hast du dann da direkt gearbeitet in deiner Promotion? Also du hast für die Grabung die Stücke umgezeichnet und in deiner Promotion hast dich womit beschäftigt?
Eben neben der Arbeit in diesem Projekt konnte ich dann auch meine Dissertation beginnen. Und da habe ich mich mit einem spezifischen Bestattungspraktiken befasst, bei der Steingefäße mit Absicht zerbrochen und diese Fragmente anschließend in die Gräber gelegt wurden.
Da werden wir uns nachher noch ein bisschen mit beschäftigen. Die altägyptische Frühzeit hat ja auch hier bei uns im Haus eine lange und gute Tradition. In den 1960er Jahren hat Hans-Wolfgang Müller, noch bevor es das Museum an sich gab, erste spannende Frühzeitfunde im Delta in Ägypten gemacht, was schließlich zur Lokalisierung der Stadt Minshat Abu Omar führte. Dort hat das Museum von 1977 bis 1989 unter Leitung von Dietrich Wildung gegraben. Zutage kam eine Nekropole mit über 3500 Bestattungen, davon auch 420 aus der Frühzeit, also zwischen 3200 und 2900 vor Christus. Über 450 Objekte aus Minshat Abu Omar befinden sich heute im Museum.
Das war übrigens die letzte große offizielle Fundteilung, die es gegeben hat, meines Kenntnisstandes, zwischen genau. Ägypten und eben einem anderen Land. Da hat das Museum einige Teile aus dieser Grabung bekommen und hatte sie hier nach München gebracht. Und dieser Grabung verdanken wir ja heute im Raum Jenseitsglauben dieses nachgestellte Frühzeitgrab, das wir dort in den Boden eingelassen haben und eben mit den Originalfunden aus dieser Mao-Grabung, wie es bei uns ja ganz kurz heißt, also Mao für Minshat Abu Omar, ausgestattet haben.
Das Grab war auch schon in verschiedenen Zusammenstellungen zu sehen. Das war in unserem Zweigmuseum in Seefeld, es war in unserem Zweigmuseum in Weiden und es war natürlich auch in unserer Dauerausstellung in der Residenz im ersten Teil bereits aufgebaut. Es ist also kein Nachbau eines bestimmten spezifischen Grabes, sondern eine Zusammenstellung, wenn man so sagen will.
Wir blenden auch noch einen eigenen Werbeblock ein, oder? Wir verweisen für die Mao-Grabung auf einen Vortrag von Professor Wildung, der auf unserem YouTube-Kanal steht und auch auf unsere museumseigene Zeitschrift. Die Ma'at, Ausgabe 11 ist es, glaube ich, gewesen. Da hat Herr Wildung selbst ausführlich über Mao berichtet.
Was hat es aber nun eigentlich mit dieser Frühzeit auf sich? Dazu machen wir mal einen Schritt zurück und schauen uns die Einteilung der altägyptischen Zeit an. Die 3000 Jahre altägyptischer Geschichte, mit der wir uns beschäftigen, teilt man ein in das Alte Reich, die Pyramidenzeit, wie wir sie auch gerne nennen, das Mittlere Reich und das Neue Reich. Zwischen diesen Reichen liegen Zwischenzeiten, das heißt zwischen dem Alten und dem Mittleren Reich die erste Zwischenzeit, zwischen dem Mittleren und dem Neuen Reich die zweite Zwischenzeit, nach dem Neuen Reich die dritte Zwischenzeit, die dann abgelöst wird von der Spätzeit, die übergeht in die Ptolemäerzeit und damit ist Ägypten dann zu Ende und wird von den Römern erobert. Und wo ist nun die Frühzeit? Nun, die Frühzeit liegt eben davor, vor diesen ganzen Reichen. Die Zeit vor dem Alten Reich, die wird nämlich dann auch als die Frühzeit bezeichnet und vorher gibt es die prädynastische Zeit und die protodynastische Zeit, denn erst mit der sogenannten Reichseinigungszeit beginnen auch die Dynastien, die Herrscherfamilien, die man dann der Reihe nach durchnummeriert. Ganz kurz gefasst, noch jemand was zu ergänzen?
Jein. Also was man natürlich immer verbindet mit der Reichseinigungszeit, ist dieses geradezu schon mythisch verklärte Ereignis einer Reichseinigung unter dem König Menes. Das ist ja immer so das, was da als der Start der geschichtlichen Epoche im alten Ägypten verstanden wird. Wobei man da vielleicht darauf hinweisen kann, dass das sicherlich nicht ein einzelnes Ereignis gewesen ist. Was eine Besonderheit des alten Ägypten sicherlich auch ist, dass wir durch die Tradition, durch die Geschichtsüberlieferung, den interessanten Faktor haben, dass wir ja nicht mit einer Dynastie 1 beginnen, sondern eben Könige haben, die noch vor Dynastie 1 regieren und wir folgedessen eine Dynastie 0 haben. Ich glaube, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal in der Ägyptologie, dass es eine nullte Dynastie gibt.
Die Reichseinigung, die stattgefunden hat, also von lokalen Fürstentümern zu einem Staat Ägypten, war, wie wir wissen, kein singuläres Ereignis, war es aber für die alten Ägypter. Das heißt, für sie gab es sozusagen den allerersten Akt der allerersten Reichseinigung. Und jeder König, der neu den Thron bestiegen hat, musste symbolisch auch noch einmal diese Reichseinigung vollziehen. Das ist etwas, ein Phänomen, was uns immer wieder in der altägyptischen Geschichte, in der altägyptischen Kultur begegnet. Ein erstes Ereignis, auch gerne in der Götterwelt, was dann in der ägyptischen Kultur nachgespielt wird.
Vielleicht ist dann einfach auch noch zu ergänzen die Nama-Palette, die in Kairo im Museum ganz präsent steht und auf der eben König Nama mit diesem Akt der Reichseinigung dargestellt ist. Also das vielleicht nochmal zum Googeln, ganz spannend.
Nama hat man oftmals mit diesem mythischen König Menes in Übereinstimmung gebracht. Ob das nun wirklich das Ereignis der Reichseinigung war, es war zumindest in diesem Prozess, wenn man so sagen will, zu verorten.
Diese Zeit ist eine Epoche, die für uns sehr, sehr spannend ist. Es wird sehr vieles vorgeprägt, was später in der ägyptischen Geschichte eine ganz wesentliche Rolle spielen wird. Die künstlerischen Ausdrucksformen werden ganz wesentlich bereits in dieser frühen Zeit mitgeprägt und mitbestimmt.
Wir haben in dieser Zeit eine ganz große Formenvielfalt, auch von Gefäßen beispielsweise. In dieser ganz frühen Zeit spricht man von sogenannten Fancy Forms, wenn Sie sich da bei uns im Raum Chronologie 5 Jahrtausende mal umschauen. Da sehen Sie wirklich ganz abstrakte Gefäßformen, die sogar in dieser frühen Zeit oftmals bemalt sind. Und es gibt einen ganz einfachen Trick, um diese ersten bemalten Gefäße auch zeitlich einzuordnen. Diese frühe Zeit wird nach einem Fundort auch Negade-Zeit genannt, die man wiederum in Negade 1, Negade 2 und Negade 3 einteilt. Und die Gefäße aus der Negade 1-Zeit haben helle Bemalung auf rotem Grund und die Gefäße aus der Negade 2-Zeit haben rote Bemalung auf weißem oder hellem Grund. Dadurch kann man sie sehr gut voneinander unterscheiden. Wenn Sie ein ägyptisches Museum besuchen, so ist der Rundgang oftmals chronologisch aufgebaut. Das heißt, wenn Sie durch eine Ausstellung hindurchgehen, starten Sie am Beginn der altägyptischen Geschichte, einer sehr spannenden Zeit, die man aber erst wirklich einordnen und schätzen kann, wenn man sich etwas ausführlicher mit dem alten Ägypten beschäftigt hat. Das war mit ein Grund, warum wir uns im Museum gegen einen chronologischen Rundgang entschieden haben, sondern uns auf Themen beschränkt haben. Objekte aus der Frühzeit und der Zeit davor finden Sie überall in den Themenräumen, aber verteilt. Und wenn Sie diese Objekte in Masse sehen wollen, dann, wie gesagt, schauen Sie in unsere Chronologie-Vitrine im Raum 5 Jahrtausende. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück zu Nora und nach Helwan. Erzähl uns doch mal ein bisschen zu diesem Fundort, der sich ja nun wohl auch mit der Frühzeit beschäftigt.
Die Nekropole von Helouan befindet sich auf der östlichen Nilseite, ungefähr 25 Kilometer südlich von Kairo. Und hier ist eben auch schon in der Frühzeit das Zentrum, nämlich die Stadt Memphis, von der wir ja am Anfang auch schon gehört haben. Helouan befindet sich also hier im direkten Umfeld zu der frühzeitlichen Hauptstadt. Und dennoch sind hier keine königlichen Eliten bestattet. Deren Gräber befinden sich auf der westlichen Seite des Nils. Man denke da zum Beispiel an die großen Pyramiden von Gizeh, die dann später dort errichtet werden, oder auch die großen Mastaba-Grabanlagen in Saqqara. Es sind eben keine Könige oder Eliten in Helouan bestattet, sondern eben Menschen wie du und ich. Aus den wenigen Grabinschriften, die wir in Helouan gefunden haben, sind einzelne Namen bekannt und auch Titel. Und daher wissen wir, dass es sich zum Beispiel um Priester oder auch Handwerker handelt. Damit gewinnen wir einen einmaligen Einblick in die Grundschicht der Gesellschaft.
Das ist ja etwas ganz Besonderes, denn gerade die Eliten, Elitengräber, über die weiß man immer sehr, sehr viel. Aber uns interessiert ja vor allem auch das Leben der einfachen Menschen, dem Hauptteil der Bevölkerung.
Und jetzt gilt ja die Nekropole immer so als eine der größten oder die größte bekannte Nekropole der Frühzeit. Von was reden wir denn da ganz genau? Wie viele Gräber sind es denn ungefähr?
Die Nekropole von Helouan umfasst ungefähr in der maximalen Ausdehnung 100 Hektar und es sind hier über 10.000 Gräber ausgegraben worden. Der erste Ausgräber ist ein ägyptischer Archäologe gewesen mit dem Namen Zaki Saad und er hat hier schon bereits in den 1940er und 50er Jahren eben den Großteil dieser Gräber in vier verschiedenen Arealen ausgegraben.
Jetzt ist davon heute nicht mehr so wahnsinnig viel wirklich zugänglich. Das liegt daran, dass sich die Stadt Kairo immer weiter ausbreitet. Das haben wir ja in ganz unterschiedlichen Bereichen. Habe gerade auch von anderen Kollegen gehört, dass auch andere Grabungen da massiv von betroffen sind. Ich sag mal Stichwort Heliopolis. Da droht ja auch schon immer das Ausufern der Stadt über diese antiken Gelände, das ist auch gar nicht zu verhindern. Wie sieht es da mit der Nekropole aus, mit der du dich beschäftigt hast, eben mit Helouan? Da ist es ganz ähnlich, nehme ich mal an.
Ja. Ja, genau. Wir haben eben auch das Problem, dass sich Kairo immer weiter ausbreitet. Die Stadt wächst und wächst. Und eben durch diese Urbanisierung ist ein Großteil der Fläche von Helouan mittlerweile überbaut und dadurch nicht mehr zugänglich oder auch großflächig zerstört. Heute sind noch ca. 20% von eben diesen 100 Hektar erhalten und im Zuge der Erhaltungsarbeiten wurde dann in dem laufenden Grabungsprojekt auch eine Schutzmauer um das Areal errichtet, damit eben dort die Gräber von weiterer Überbauung geschützt sind.
Das heißt, es gab also eine Nachgrabung bzw. eine weitere Aufarbeitung des Ganzen 1940er, 50er Jahre erstmals und dann aber später ab den 90er Jahren.
Ab 1997 ungefähr wurde ein weiteres Grabungsprojekt ins Leben gerufen. Dazu wurde ein besonderes Areal ausgewählt, das eben noch unberührt und von Zaki Saad noch nicht ausgegraben war. Das Projekt wurde geleitet von Frau Professor Christiana Köhler und zwar zuerst in einer australischen Mission der Macquarie University in Sydney und später dann aus Österreich über die Universität Wien, an die Frau Köhler 2010 dann auch berufen wurde.
Das Areal, was man dann unter Frau Köhler untersucht hat, das umfasste 218 Gräber, ist also vielleicht ungefähr mit unserer damaligen Mao-Grabung zu vergleichen. Was ist an den Gräbern so besonders? Wie sehen die ungefähr aus?
Das Areal, das ausgewählt wurde, wird Operation 4 genannt und die Grabungsarbeiten dauerten hier bis ungefähr 2011. In dieser Zeit wurden, wie du schon gesagt hast, die 218 Gräber freigelegt. Und bei den Gräbern handelt es sich meistens um einfache, rechteckige Grubengräber oder auch etwas komplexere Anlagen mit einer unterirdischen Grabkammer, die über einen getreppten Zugang erreicht werden konnte.
Jetzt denkt man natürlich, wenn man über Ägypten und Gräber spricht, immer sofort an Mumifizierung. Damit liegt man aber in der Frühzeit ja noch falsch.
Die gibt es zu dieser Zeit nämlich noch nicht. Das heißt, dass die Bestattungen nicht mumifiziert wurden, sondern einfach so in Särge gelegt wurden oder auch in Matten gewickelt worden sind. Das gibt uns als Archäologen oder beziehungsweise auch als Anthropologen jetzt die Möglichkeit, die Skelette einfach auch wirklich sehr gut zu untersuchen.
So kann man das ja auch in unserem nachgebauten Mao-Grab sehen, denn da haben wir den Abdruck des Skelettes abgebildet. Also nicht das Skelett selbst, sondern nur den Abdruck, dass man sich das vorstellen kann.
Die liegen da aber auch nicht ausgestreckt, so wie sie dann später in den Särgen gelegen haben, sondern noch in einer besonderen Position. Was hat es damit auf sich?
Die Verstorbenen werden üblicherweise in einer Hockerlage ausgerichtet. Das heißt, sie liegen auf der Seite, entweder auf der rechten oder auch auf der linken Seite. Und es sieht ein bisschen so aus, als würden sie schlafen. Sie liegen auf der Seite, haben die Arme vor dem Körper und die Knie etwas angezogen.
Was ja meistens damit interpretiert wird, dass das die Geburtshaltung ist. Das heißt, so wie man hier auf die Welt gekommen ist, so wurde man auch wieder ins Grab gelegt, um dann in einer Wiedergeburt im nächsten Leben weiter zu leben und wiedergeboren zu werden. Der Hinweis, dass man auch in dieser frühen Zeit schon an ein Weiterleben im Jenseits glaubte, das sind ja die Beigaben. Denn wir haben in diesen Gräbern eben nicht nur den Körper der Verstorbenen liegen, sondern noch viel, viel mehr.
Und darum ging es ja ganz konkret auch in deinem Projekt. Dann erzähl uns doch mal, was man da als Beigaben in diesen früheren Bestattungen so gefunden hat.
Wir haben eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Artefakte, die mit ins Grab gegeben wurden. Darunter Schmuck, zum Beispiel aus Elfenbein oder aus Muscheln. Da wurden dann Armreifen oder Fingerringe draus gefertigt. Wir haben Perlen und Anhänger aus Halbedelsteinen wie Karneol, aber auch aus Fayence. Seltener finden sich auch zum Beispiel Schminkpaletten, die in Rauten- oder rhombischen Formen oder Tierformen sind. Bei uns sind die eher einfach gehalten. Die größte Objektgruppe bilden Keramikgefäße, darunter meist Zylindergefäße, aber auch Bierkrüge, Weinkrüge und Brotbackformen. Die zweitgrößte Gruppe danach sind dann die Steingefäße und mit denen habe ich mich dann hauptsächlich befasst. Und hier, das hatten wir vorhin auch schon erwähnt, kann man nochmal betonen, dass die Frühzeit bekannt ist für ein ganz besonders breites Formenspektrum und auch eine einmalige Vielfalt an verwendeten Gesteinsarten. Das findet man in späteren Epochen nicht mehr so ausgeprägt.
So, und es gab es bei diesen Steingefäßen, um die es jetzt gehen soll, ja eine ganz konkrete Beobachtung, nämlich, dass es einige gab, die klar, vollständig erhalten waren, Grabbeigaben in so einem ungestörten Grab und auf der anderen Seite aber eben auch zerbrochene Steingefäße. Jetzt hat die Ägyptologie traditionell ja immer alles, was so in einem Grab, in einem ungestörten Grab als zerbrochen aufgefunden worden ist, beurteilt als, naja gut, aufgrund der großen Distanz eben, zeitlichen Distanz, als eben fragmentiert durch Verfall, durch die Jahrtausende, die seither vergangen sind. Das Spannende ist aber, und das hast du vorhin schon angedeutet, dass du davon ausgehst oder dass man nachweisen kann, dass es hier viele Fälle gibt von Gefäßen, die eben mit Absicht zerbrochen wurden und als zerschärbte Gefäße mit ins Grab gegeben worden sind. Da stellt man sich natürlich die Frage, was ist das, was soll das? Weil man geht ja davon aus, man stattet den Verstorbenen für das Jenseits aus und gibt dem natürlich dann funktionierende Dinge mit. Erzähl ein bisschen was dazu. Was ist da aufgefallen bei diesen Gefäßen?
Vor allem, wie stellt man fest, dass sie absichtlich zerbrochen worden sind?
Ja, ich habe mir das dann in meinem Dissertationsprojekt ein bisschen genauer angeschaut und habe mir eben diese Steingefäße unter die Lupe genommen, von denen man ausgeht, dass sie eben mit Absicht zerbrochen worden sind. Und wie du auch schon gesagt hast, ich bin da mit einem ganz neuen Blickwinkel dran gegangen, denn die Archäologie nimmt Fragmente meistens eher als selbstverständlich wahr. Die Fundstücke sind ja über 5000 Jahre alt und mit der Zeit geht da schon mal was zu Bruch. Und man geht auch irgendwie davon, oder man geht auch ganz automatisch davon aus, dass die Grabbeigaben den Verstorbenen im Jenseits zur Verfügung stehen sollen und daher auch intakt sein müssen. Bei den mit Absicht zerstörten Gefäßen scheint es sich also eher um was anderes zu handeln. Und das habe ich mir jetzt habe ich mir näher angeschaut und versucht, ein paar Fragen, die ihr auch schon gestellt habt, zu beantworten. Wie stellt man jetzt nun fest, dass die Gefäße mit Absicht zerbrochen worden sind und nicht zufällig? Dazu habe ich zwei Indizien. Das eine ist an den Objekten selber. Da gibt es sogenannte Schlagmarken. Also wenn man mit einem Werkzeug oder auch mit einem Stein auf die Gefäße draufschlägt, um sie zu zerstören, dann bleibt ein ganz charakteristischer Punkt oder auch eine Schlagmarke, wie wir es nennen, zurück. Und wenn ich die Fragmente wieder zusammensetze, dann kann ich eben diese Schlagmarken auch wieder sehen. Und ich habe mich da mit einem Steinmetz unterhalten, der auch Archäologe ist. Und das ist natürlich eine super Kombi, um meine Fragen zu beantworten. Da hat er mir dann eben auch bestätigt, dass diese Schlagmarken vermutlich von Meißeln sind. Also hat man hier wirklich Werkzeuge genommen, um diese Gefäße kaputt zu machen. Das zweite Merkmal ist natürlich der archäologische Kontext. Wenn wir ein Grab ausgraben, dann machen wir das nicht mehr so schnell wie früher, sondern Schicht für Schicht, Schritt für Schritt. Und wir schauen uns Bodenverfärbungen an und alle Details, die wir so erkennen können. Und da ist eben aufgefallen, wenn ich ein intaktes Grab ausgrabe, also eines, das nicht beraubt ist, das nicht durch taphonomische Prozesse irgendwie beeinträchtigt worden ist, dann liegen die Stücke oder die Bestattung und die Beigaben an dem Ort, wo sie vor 5000 Jahren ursprünglich hingelegt worden sind. Und hier konnte ich dann feststellen, dass die kaputten Gefäße bzw. die Fragmente an Stellen liegen, wo sie normalerweise nicht hinkommen. Also ich habe zum Beispiel eine Schale, die ist in zwei Teile geteilt worden. Das sehe ich an der Schlagmarke. Da wurde mit einem Meißel ganz gezielt die Schale halbiert. Und die Stücke, die Hälften, wurden dann jeweils an der östlichen und an der westlichen Längsseite vom Grab bzw. von dem Sarg platziert. Und so ein Abstand zwischen den Schalenhälften kommt in einem ungestörten Kontext nicht vor. Das heißt, hier kann ich aus dem archäologischen Kontext eine Intention nachweisen.
Und du hast ja dann zusätzlich auch in einigen Beispielen zeigen können, dass die einzelnen Fragmente vermutlich während dem Schließen des Grabes da reingekommen sind. Das hast du festgestellt dadurch, dass manche dieser Fragmente einfach etwas tiefer lagen, andere in der Stratigraphie, in der Abfolge der einzelnen Schichten höher gelagert waren. Also du hast dann daraus schließen können, dass gleichzeitig die Fragmente eingefüllt worden sind, wie die Verfüllung des Grabes stattgefunden hat. Und das ist ja auch nochmal ein ganz klarer Beleg dafür, dass das mit Absicht so passiert ist. Ja.
Das lässt uns jetzt natürlich denken an Darstellungen, die man aus späterer Zeit kennt. Beim Bestattungsritus gab es das sogenannte Zerbrechen der roten Töpfe in späterer Zeit, wo man also auch intentional in diesem Fall allerdings Keramikgefäße zerschlagen hat, aber wahrscheinlich nicht mit ins Grab gegeben hat. Es ist wahrscheinlich aber schwierig, da einen Zusammenhang aus dieser späteren Zeit mit der früheren Zeit zwischen Keramikgefäßen und Steingefäßen herzustellen, nehme ich an.
Ja, so, warte, Frage Nummer eins. genau, also wenn wir ein Grab archäologisch ausgraben, dann geht es auch immer mit einer gewissen Zerstörung einher, weil wir natürlich die Grabgrube ausheben, die Gefäße, die Beigaben herausnehmen, konservieren und in einem Archiv aufbewahren. Das heißt, ganz wichtig für unsere Arbeit ist eine gute Dokumentation. Das heißt, wir fertigen Zeichnungen an, wir machen Fotos und wir messen auch die Funde in ihrer Lage und in ihrer Höhe ein. Dazu haben wir meistens ein Nivelliergerät oder auch ein Tachymeter. Und über diese Einmessung konnte ich dann eben rekonstruieren, dass die Fragmente auf unterschiedlichen Höhen liegen. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie kann das sein? Die schweben ja nicht im luftleeren Raum, sondern sind immer im Wechsel mit der Verfüllung dann bei dem Verschließen des Grabes eingebracht worden. Das heißt, wenn die Bestattung ausgerichtet worden ist und alles so liegt, wie es für das Jenseits sein soll, wird die Grabgrube verschüttet mit dem Grabaushub, also mit der Erde. Und das erfolgt dann immer im Wechsel. Das heißt, es wird zugeschüttet, dann werden ein paar Fragmente platziert, dann wird wieder zugeschüttet und wieder Fragmente platziert. Und so kommt das eben zustande, dass mit dem Zuschütten, also wie du gesagt hast, mit dem Verschließen des Grabes, die Fragmente auf unterschiedlichen Höhen in der Stratigraphie zu verorten sind. Und das eben in ungestörten Kontexten für mich als Archäologe auch rekonstruierbar ist. Vielleicht noch ganz kurz. Was ich eben feststellen konnte, ist einerseits, dass die Fragmente auf unterschiedlichen Höhen liegen, aber auch um den Sarg herum verteilt liegen. Dabei ist aber eine Tendenz festzustellen, dass die Fragmente vor allen Dingen vor der Bestattung liegen, also quasi da, wo der Tote hinschaut, wenn man das so noch sagen darf. Das ist eine recht auffällige Platzierung, die mich vermuten lässt, dass hier vielleicht ein gewisser Bezug zum Toten hergestellt worden ist. Aber das kann ich natürlich nicht weiter sagen. Genau, also du hast eben erwähnt, das bekannte Ritual, das Zerbrechen der roten Krüge. Auf Altägyptisch heißt das Shet Deshret. Und es handelt sich hier eigentlich um einen ganz kurzen Vermerk. Also es heißt einfach nur Zerstören der Roten. Und damit ist eben gemeint, dass man rotpolierte Keramikkrüge absichtlich zerstört, indem man sie auf den Boden wirft, aneinander schlägt oder auch zum Beispiel mit einem Meißel. Die erste Nennung haben wir in den Pyramidentexten im Kontext der Speisetischszene. Hier befinden wir uns zeitlich eben in der 5. oder auch 6. Dynastie. Das heißt, hier haben wir natürlich einen etwas größeren zeitlichen Abstand zu den intentionell zerstörten Steingefäßen, die ich mir angeschaut habe in der Frühzeit. Und der Vergleich hinkt da eben ein bisschen, weil es eben um rotpolierte Keramik geht und ich habe hauptsächlich Steingefäße aus Kalzitalabaster, also weiße Gesteine. Inwieweit jetzt diese Ritualhandlungen miteinander zusammenhängen, ist noch nicht ganz klar. Da müsste man auf jeden Fall noch mal etwas nachforschen.
Also wir müssen leider wahrscheinlich sagen, dass so ein paar Fragen da offen bleiben auch. Gell? Ganz also wenn viele. Ich das richtig verstehe, also ihr habt ja bei der Beschäftigung mit der Frühzeit sowieso das Problem, dass wir da eben noch keine begleitenden Texte haben und ähnliche Dinge. Schrift ist da halt noch nicht oder gerade erst im Entstehen in ganz frühen Formen, aber es gibt keine längeren erklärenden Texte. Das muss also alles gedeutet werden und das ist nicht so ganz einfach. Also du kannst wahrscheinlich keine klare Antwort, präzise Antwort darauf geben, warum man das gemacht hat. Man kann bisher zunächst mal aber eben feststellen, dass es ganz offensichtlich so geschehen ist und dass es irgendeine Begründung dafür hat, gegeben hat sicherlich.
Genau, und das ist eben unsere große Herausforderung während der Frühzeit, dass wir eben noch keine elaborierten Schrift- und Bildquellen haben, wie wir sie aus späteren Epochen, zum Beispiel dem Mittleren oder Neuen Reich, kennen. Wir haben als eine der Quellen die sogenannten Scheintür-Tableaus. Das sind die Vorläufer der späteren Scheintür. Und wenn ich mich recht entsinne, habt ihr eine davon? Es war irgendwo eine abgebildet. Also die mit der Speisetischszene.
Ja, ja, genau.
Genau, also es gibt eben ganz typisch diese Speisetischszene mit dem Verstorbenen vor dem Opfertisch. Und da stehen eben Name und Titel des Verstorbenen drauf. Das sind so die einzigen Indizien, die wir wirklich haben. Ansonsten sind da noch sehr viele Hieroglyphen in ihrer bildlichen Funktion abgebildet.
Ja, die sehen auch manchmal noch ein bisschen krumpelig aus.
Also genau,
wir haben zwei solche kleinen, ganz, ganz frühen Stelen bei uns im Raum Jenseitsglauben.
Was mir noch einfällt zu der ganzen Thematik, sind die sogenannten Killing Holes. Da gibt es doch so wunderbare kleine Löchlein, die man manchmal in Keramiken findet. Mhm. Haben wir nämlich auch eins in dem Raum, schon angesprochen, 5 Jahrtausende zum Beispiel, ist eins ausgestellt, wo man annimmt, dass man eben auch bei Keramikgefäßen, die eigentlich intakt gewesen wären, eben ein kleines Loch eingeschlagen hat, ganz bewusst, um sie der praktischen Nutzung zu entziehen und dann eben mit so einem Neudeutsch Killing Hole mit in das Grab gegeben hat. Siehst du da vielleicht irgendeinen Bezug? Ist das eine ähnliche Intention?
Ist schwierig zu sagen. Einerseits Killing Holes, das geht ja auch auf das Ritual der roten, das Zerbrechen der roten Krüge zurück, dass man da diesen Aspekt direkt mit intendiert, dass hier etwas rituell getötet werden soll und da schwingt dann so eine Feindvernichtungskonnotation mit. Da vermischen sich ganz viele Aspekte, die es aber für die Frühzeit noch nicht nachweislich gibt und eigentlich auch erst 2000 Jahre später für das Neue Reich bildlich und schriftlich greifbar sind. Vielleicht noch ganz kurz, was eben das Spannende bei diesen Fragmentdeponierungen ist, dass die in Gräbern von Männern, Frauen und Kindern aller Altersstufen vorkommen und dass sie über das ganze Friedhofsareal verteilt sind und chronologisch ungefähr in die Stufe Negade 3D einzuordnen sind. Das sind so die einzigen Gemeinsamkeiten, die ich wirklich herausfinden konnte.
Ja, wobei das ja keine Gemeinsamkeiten irgendwie sind, bis auf das Zeitliche, aber hey, sonst überall verteilt. Genau, bei Groß und Klein.
Das ist eben ganz spannend, dass wir, also das Alter und Geschlecht auf den ersten Blick scheinbar keine große Rolle gespielt haben bei der Frage, wer denn nun so eine Deponierung mit ins Grab bekommt und wer nicht. Und da ich eben keine wirklich eindeutigen Gemeinsamkeiten ausmachen konnte, habe ich mir überlegt, dass hier vielleicht eher eine Ritualhandlung nachzuweisen ist, die auf die Hinterbliebenen zurückzuführen ist, dass die hier aktiv geworden sind und etwas gemacht haben. Es ist auch so, dass diese Gefäße teilweise in sehr viele Fragmente zerschlagen worden sind und ich kann die Gefäße wirklich komplett zusammensetzen. Das heißt, jedes klitzekleine Fragment war im Grab auffindbar und daher kann ich davon ausgehen, dass die Gefäße am Grab direkt zerbrochen worden sind. Und deswegen würde ich dann vermuten, dass eben ein Grab ganz unterschiedliche Nutzungsaspekte in sich vereint. Zum einen die Ausstattung des Toten mit seinem persönlichen Besitz, die Versorgung für die Fortexistenz im Jenseits, aber eben auch Stellen oder Bereiche für Kulthandlungen, die durch die Hinterbliebenen ausgeführt werden konnten.
Ja, man mag sich das so vorstellen wie heute, wo man ja auch dann irgendwie noch ein Blümchen auf den Sarg drauf wirft oder so, wenn man um das Grab herumsteht vielleicht. Ist das
genau,
so also es
scheint irgendeine
so eine Art Gedenken.
Genau, irgendeine Art von Interaktion. Ich scheue mich selbst, das noch ein bisschen zu interpretieren. Man spricht da sehr schnell von Trauerbewältigung und solchen Dingen, aber das kann ich halt aus dem archäologischen Befund, ist eine emische Perspektive einfach nicht wirklich nachvollziehbar und das möchte ich dann mir die Finger nicht dran verbinden.
Ja, aber das ist ja auch mal das Spannende, dass man einfach dann halt auch mal zugeben muss, man weiß es nicht und man kann es nicht eindeutig belegen. Man kann natürlich sich allerlei denken, aber wenn das nicht wirklich nachweisbar ist, dann sollte man das auch einfach mal nicht tun.
Jetzt haben wir dich ja ganz schön in die Zange genommen.
Ja, ich wollte noch irgendwas
schlau sein. Das war ja fast so schlimm wie die Thesenverteidigung. Nein, also was wir damit nur sicherlich auch gezeigt haben, ist, dass wir das total spannend finden, das Thema. Also das ist ein tolles Dissertationsthema. Und was auch daran klar ersichtlich ist, ist, dass man sich eben auch mit ganz neuen Fragestellungen und ganz neuen Ansätzen an Material heranwagen kann, von dem man dachte, schon alles zu wissen. Aber es kommt eben auf die Fragestellungen an und das ist auch eine ganz tolle Perspektive, die du da aufgezeigt hast. Also allein diese Beobachtung, dass hier wohl ganz offensichtlich intentionell Gefäße zerbrochen worden sind, bevor sie beigegeben worden sind, ist ja schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Ein sehr spannendes Thema.
Eben, was nun allerdings auch heißt, dass man sich wirklich auch nochmal Altbefunde teilweise vornehmen kann, um sie sich anzuschauen, ob sie wirklich
müsste,
ob sie wirklich intentional zerbrochen sind oder einfach nur so kaputt gegangen sind. Das heißt, man kann sich also durchaus nochmal mit dem eigenen Material beschäftigen.
Ich habe das auch gemacht.
Aha.
Natürlich habe ich dann natürlich wissen wollen, ob das nur in Helouan vorkommt oder auch in anderen zeitlich vergleichbaren Friedhöfen und habe mir gut erhaltene Gräber ausgesucht, die auch entsprechend gut publiziert sind. Ich bin dann natürlich gezwungen, auf die Altgrabungen und die Publikationen dieser Altgrabungen zurückzugreifen und dann eben mit dem Fotomaterial zu arbeiten. Und insbesondere für Fundorte wie Naga Eder oder auch Saqqara oder auch mein Lieblingsfundort, Macromellus Rectangle. Ich muss es einfach sagen. Genau, weil hier einfach eine große Zahl gut erhaltener Gräber nachweisbar ist, an denen ich das eben auch aufzeigen konnte. Das heißt, es ist nicht nur lokal, sondern eben in Ober- und Unterägypten fassbar. Und vielleicht kann man dann auch so mutig sein und hier von einem gesamtheitlich ägyptischen Phänomen sprechen.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir müssen die eigenen Bestände dahingehend auch nochmal durchschauen, oder?
Nora ist ja jetzt gleich ein Jahr bei uns und sie soll ja nicht nur die ganze Zeit hier im Podcast reden, sondern auch nützlich sein. Also darf sie auch mal bei uns ins Magazin. Nora ist im Rahmen eines Volontariates hier, so wie wir fast alle im Museum angefangen haben.
Ich nicht.
Es muss ja auch mal Ausnahmen geben, nicht wahr? Manch einer hat sich auch hochgedient hier. Zum Volontariat haben wir in der Folge mit Jan Dahms schon mal ausführlich gesprochen, deswegen verweisen wir einfach darauf hin. Die Stellen im Museum, die Volontariatsstellen, sind rar gesät, von daher hat man da nicht so wahnsinnig viel Auswahl, wenn man in den Bereich will, wohin es einen verschlägt. Aber du warst ja auch vorher schon in München und hast ja sogar so einen ganz kleinen München-Bezug.
Genau, mein München-Bezug. Als Studentin habe ich oft die Tagung Maya besucht, also den Münchner Arbeitskreis Junge Ägyptologie. Und als Doktorandin habe ich dann auch dort einen Vortrag gehalten. Da war es allerdings schon BAYA, also ja, Berliner nämlich, Arbeitskreis.
Genau, es ist von München nach Berlin gezogen und wurde dann damit umbenannt.
Und 2018 und 2019 hatte ich dann das Glück, an der Münchner Grabung in Delbachit mitzuarbeiten.
Die ja nun allerdings überhaupt nicht Frühzeit ist, sondern viel, viel, viel später.
Das stimmt. Es handelt sich hier um eine koptische Klosteranlage, die in das 5. bis 8. Jahrhundert nach Christus datiert. Von der Frühzeit aus gesehen liegt es also ganz am anderen Ende des Zeitstrahls. Aber für mich war das mal eine tolle Abwechslung und eben eine gute Ergänzung zu meiner archäologischen Praxiserfahrung.
Die Grabungstechnik bleibt auf jeden Fall dieselbe, ob man in der Frühzeit gräbt oder sich mit frühchristlichen Klöstern auseinandersetzt.
Jetzt bist du ja erst den dritten Tag hier, haben wir dich voll mit gleich eingebunden in den Podcast, musstest uns hier Rede und Antwort stellen, stehen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich fand das total spannend, hat super funktioniert aus meiner Sicht. Mhm. Gerne auch Kommentare, Fragen und so weiter zu unserem Podcast und zu Nora, die jetzt ein hoffentlich auch eben so spannendes Jahr bei uns verbringen wird.
Wir können uns in einem Jahr ja dann nochmal sprechen. Wie Sie
spätestens,
das Ganze dann erlebt
wir machen
haben,
auch Feedback.
Genau, genau, auf jeden Fall. Wenn Sie jetzt noch etwas mehr über die Frühzeit wissen wollen, dann schauen Sie mal in unserem Museumsshop vorbei. Da gibt es nämlich den Katalog zur Ausstellung am Beginn der Zeit, wo wir uns mit der altägyptischen Frühzeit auseinandergesetzt haben. Und es gibt natürlich auch eine kleine Publikation zu Minchat Abu Omar. Eine Neuigkeit, unseren Podcast können wir noch verkünden. Wir sind nämlich seit neuestem Teil des Netzwerks geschichtspodcasts.de. Die Homepage von diesem Netzwerk ist gerade ganz frisch online gegangen. Da können Sie also auch mal vorbeischauen und auch noch andere spannende Podcasts entdecken, die sich mit Geschichte auseinandersetzen. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir Sie im Museum treffen. Halten Sie nach Nora Kuch Ausschau, die Ihnen mit Sicherheit auch bei der ein oder anderen Veranstaltung im kommenden Jahr über den Weg laufen wird. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge unseres Podcasts und sagen bis dahin auf die Ohren.